Band 1. Ich rede hier von Band 1 und ich weiß, es gibt Band 2. Und eins weiß ich auch, dass diese Geschichte, die ihr jetzt gleich sehen werdet, auch reinkommt. Wir sind nicht auf der Suche nach irgendwelchen spektakulären Überschriften und Geschichten, sondern Geschichten, die aus dem Leben kommen, wo uns auch wieder in unser Leben ansprechen. Das ist natürlich klar, man hat hier gern, wie so in einer dieser Regenbogenpresse, Zeitschriften gern super Headlines wie aus der Hölle entronnen und so weiter. Alles klar, kann man gut lesen und anhören. Aber für mich ist es wichtig, wie Leute ihren Glauben leben und warum sie zu Jesus finden und wie sie zu Jesus finden. Und da muss nicht die Hölle auf dem Plan sein und der Teufel mit seinen Schergen alle möglichen Tricks auffahren, sondern jetzt haben wir eine Story, das ist der Peter aus der Nähe von Graz. Und er wusste mit 6, er geht in den vollzeitlichen Dienst, wie er sagte. Aber er ist kein Missionar, er ist kein Pfarrer, er ist kein Priester, er ist kein Prof-Doktor, sondern er ist Bauer und predigt in der evangelischen Kirche hin und wieder. Und er ist eins dieser Gesichter. Cooles Plakat, oder? Cooles Plakat. Also nicht, er ist nicht hier drauf, aber er wird bei der nächsten Ausstellung, wir werden wahrscheinlich auch in Graz sein dieses Jahr, und da darf der Peter dann auch auf das Viererplakat drauf. Gesichter, das ist das Entscheidende. Gesichter sind Geschichten, sind Menschen. Und wenn wir unsere Geschichten erzählen, die wir mit Jesus erleben, dann sind wir Leute, die von Jesus bezeugen, die ihn bezeugen. Der Rest macht er. Also wir müssen da nicht immer so kompliziert denken. Wenn ich Licht bin, denke ich nicht kompliziert, sondern ich erzähle von Jesus. Und so macht es Peter auch, der mit 6 Jahren wusste, ich will und darf in den geistlichen Dienst. Völlig unspektakulär. Und eine Geschichte, die geht mir besonders zu Herzen, hört sie euch an, die er erzählt. Das ist, wie eine Frau durch die Täler Österreichs fährt, um die Kinder zu sammeln und ihnen dann Geschichten von Jesus zu erzählen. Leute, das ist das Leben. Und deshalb freue ich mich, dass wir so eine Geschichte hier haben. Peter. Bei uns heißt es Peter.
Mhm, genau.
Das sagt man. Und bei euch heißt es
Peter.
Peter.
Genau. Ganz einfach.
Hier in der Steiermark.
Genau.
Was ich in deiner Kurzbeschreibung, mir genügt ja immer, wenn nur ein paar Sätze sind, gell? Mhm. Und das erste hat mich voll angetörnt. Du kannst dir sicher denken, was. Mit 6 Jahren wusste ich, dass ich in den geistlichen Dienst gehe. Ja, wie kam das? Hattest du da eine Erscheinung oder woher wusstest du das?
Das war ganz natürlich eigentlich. Ich habe es in mir gespürt, dass das dann irgendwann sein wird. Und als kleines Kind habe ich im Ort gespielt mit einem Freund. Und die haben so viel Faschingskostüme gehabt. Und da haben wir uns einmal als Pfarrer verkleidet. Und nebenan war die katholische Kirche und da war ein ganz energischer alter Pfarrer, also der ist schon lang gestorben, und der hat sehr temperamentvoll gewirkt und der hat uns dann gesehen und dann ist er uns nachgerannt. Wir sind Richtung Friedhof gelaufen mit unseren Pfarrerskostüm.
Also so richtig klassische Verfolgungsjagd.
Genau, er ist uns nachgerannt mit dem Hund, der hat so einen kleinen Terrier gehabt. Und er hat geschrien und gesagt, dass wir das halt nicht tun dürfen und es war echt lustig. Und haben wir uns schon gedacht, der haut uns jetzt dann nicht runter. Hat er dann nicht gemacht, er hat nur ein bisschen geschimpft. Halt.
Also er hat euch erwischt?
Ja, genau.
Auf dem Friedhof.
Und dann war eigentlich Ruhe und ich bin ja nicht katholisch und der war katholisch und der hat mich aber irgendwie mögen. Und so ist das irgendwie in mir gewesen, der Gedanke, nicht wegen dem Menschen, sondern allgemein, ich habe gespürt, okay, da ist Jesus da, Jesus hat was zu bedeuten im Leben und ich würde es irgendwann weitergeben im geistlichen Dienst, als ungewöhnliche Gedanken für ein kleines Kind.
Ja, eigentlich. Für einen 6-jährigen Peter.
Genau, aber das war mir immer klar. Ich kann es nicht genau erklären, aber das war im Herzen drinnen.
Haben deine Eltern euch Geschichten erzählt aus der Bibel oder in den Gottesdienst mitgenommen? Und woher kanntest du Jesus? Oder?
Also Gottesdienst gehen war immer so ein Thema. Also meine Mutter ist klassisch evangelisch aufgewachsen, der Vater war katholisch und die Mutter wollte eigentlich nicht unbedingt Gottesdienst gehen. Das hat's nicht so interessiert oder war halt nicht so ihr Ding. Und ich habe es aber immer gezerrt, dass wir in normalen Gottesdienst gehen, also auch nicht in Kindergottesdienst, sondern in Erwachsenengottesdienst, in klassischen, biederen evangelischen Gottesdienst, ein bisschen nüchtern, mit Liturgie. Und das hat mir irgendwie angesprochen.
War da überhaupt jemand drin?
Sicher. Da okay. waren zu meiner Kindheit waren noch einige Leute im Gottesdienst. Und das war so eine nette Gemeinde. Da waren ältere Damen, ein paar Jüngere, so ein gemischtes Publikum. Und das war irrsinnig schön. Und dann haben wir Kindergottesdienst war, das war auch ganz schön. Da haben wir eine Religionslehrerin gehabt, die hat die Kinder geliebt. Die hat Kindergottesdienst da gemacht. Und bei der Frau hast du einfach gespürt, die liebt ihre Kinder, ihre Schüler, ihre Anvertrauten.
Ist viel wert sowas, ne?
Total.
Wenn man nicht nur wertgeschätzt wird, sondern auch noch mehr.
Ja, genau.
Geliebt und geschätzt, ne?
Die Frau hat so ein großes Herz gehabt für Kinder. Die war alleinstehend und die ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln damals pionierhaft durch das ganze Tal gefahren, dass sie einen Religionsunterricht nachmittags halten kann, weil wir waren nur ganz wenige evangelische, immer erste bis vierte Klasse zusammengefasst, also die kleinen Stoppel und die größeren. Und das hat aber wunderbar funktioniert. Wir haben immer extra in die Stunden gehen müssen. Und diese Frau betet inbrünstig für die Kinder. Also die betet jetzt seit, weiß ich nicht, 35, 40 Jahren für mich.
Gibt's die noch?
Die gibt's noch, ja.
Hast du ihr mal gesagt, was du für sie, was sie für dich getan hat, was du für sie empfindest?
Ja, sie weiß das. Also wir sind in regelmäßigen Kontakt, wir telefonieren gelegentlich und plaudern.
Ja, das pusht ja die auch, ne? Ich meine, wenn du durchs Tal fährst mit der Öffentliche, das ist ja viel Zeit.
Ja, die hat enorme Wegstrecken hinter sich und Entbehrungen auch, weil dort der Religionsstund, dann im nächsten Dorf wieder eine. Das war irrsinnig schwierig und die Busverbindungen waren damals nicht so günstig.
Peter, 6 Jahre, 7 Jahre, 8 Jahre sitzt im Gottesdienst, neben der Mama.
Genau.
Und hörst zu.
Genau. Einen engagierten Pfarrer haben wir gehabt in der Gemeinde, der für Jesus gebrannt hat, der Jesus lieb gehabt hat und so ist man dann herangewachsen, einfach in einer ganz normalen evangelischen Gemeinde, hat dort Kontakte gehabt, Beziehungen gepflegt.
Evangelisch heißt auch Konfirmation.
Genau.
Ich habe ganz negative Erinnerungen an meine Konfirmandenzeit. Ja. Kleiner Werbeblock, ein Buch. Steht's drin.
Oh.
Warum? Kleiner Werbeblock. Euch war es besser dann offensichtlich, der Konfi, oder?
Das war einer der schönsten Zeiten.
Ach.
Also die Zeit der Konfirmation war so eine ganz besondere Zeit, wo ich mir gesagt habe damals als Schüler, ich nutze das einfach, um mich zu vertiefen im Glauben, um was zu erfahren, zu lernen. Und wir haben da so im Gemeindezentrum einen muffligen Kellerraum gehabt. Da hat es immer so ein bisschen nach Öl gestunken. Also das war nicht gerade der ultimative Raum,
wo du sagst, Heizung wahrscheinlich,
genau,
oder?
Da fühlst du dich wohl. Aber das hat gepasst. Und da sind wir so, ich weiß nicht mehr genau, 10 oder 12 Konfirmanden gewesen, der Gemeinde. Und da haben wir halt Unterricht gehabt. Klassischen Frontalunterricht, Katechismus Luthers, der auf den Tisch gelegt worden ist. Das haben wir auswendig lernen müssen, das haben wir rezitieren müssen.
Also ist ja normalerweise der Tod eines jeden Jugendlichen, der sagt, weißt du was?
Genau.
Ja, ich mach die Augen zu und lass sie über mich hergehen.
Bei mir war es anders. Ich kann mich noch auf den Tag genau erinnern, da hat der Pfarrer noch ein paar Bibelstellen genommen und der andere aus dem Johannesevangelium, wo steht, wie viele ihn aber aufnahmen, denen er Gabe macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und der Vers, der hat mich getroffen. Der hat mich tagelang bewegt und da habe ich nachgedacht, was das für mich und mein Leben heißt. Und so die klassischen Verse, was man jetzt so lernt in der Konfirmandenzeit. Und dann war die Konfirmandenfreizeit auf Schloss Klaus. Eine irrsinnig wunderbare Zeit mit 60, 70 anderen Kindern, wo Glaube lebendig war und schön erlebbar war. Also herrlich gewesen.
Wenn man dir so zuhört, dann kriegt man richtig Lust.
Aus dem Konfirmandenunterricht, genau.
Ja, nicht nur, sondern auch die Bibel oder die Aussagen der Bibel ernst zu nehmen, ne? Wenn du sagst, welche ihn aber aufnahmen.
Ja.
Der Akt hat ja bei dir noch gefehlt, oder? Dieses Aufnehmen, diese...
Ja.
Na, erstmal war alles toll. Die Erfahrung mit Sex, genau. Geistliche Dienst. By the way, war die noch da, oder?
Ja, das war immer.
Immer präsent.
Das war immer präsent. Und dann war eben die Konfirmation angesagt. Und das war so ein Schnittpunkt in meinem Leben. Wenn ich jetzt in der Kirche stehen würde, würde ich wissen, wo der Platz war, wo ich gestanden bin. Und da sind wir alle in einer Reihe gestanden. Dann fragt der Pfarrer, ob wir das jetzt wirklich von Herzen wollen und ernst nehmen und dass wir Jesus bewusst ins Leben lassen. Mhm. Und dann habe ich rechts, links nichts mitgekriegt, was da passiert ist. Und dann habe ich gesagt, für mich, ja, ich will das. Mit aller Konsequenz will ich Jesus gehören, ihm nachfolgen, mit ihm gehen und so durch dieses Leben mit dem Herrn gehen, der mir bekannt geworden ist, der mir lieb geworden ist. Und so ist unser Liebes- und Lebensbeziehung gewachsen. So Schritt für Schritt.
Also an der Konfirmation fing es an.
Ja, genau. Und ich weiß von vielen anderen, wo die Konfirmation wirklich so ein elementarer Schnittpunkt war. Mhm. Sogar von Freikirchlern, wo ich manchmal in freikirchlichen Gemeinden war und dann war auf die Konfirmation zu sprechen kommen in Predigten, weil das baue ich ein. Und dann kommen die zu mir und nachher sagen sie mir das im Nachhinein. Und alle ungefähr gleich halt wie mein Jahrgang. Und das muss ein guter Jahrgang gewesen sein wahrscheinlich.
Oder ein guter Pfarrer.
Vielleicht, ja.
Oder beides.
Beides, ja. Genau.
Ja. Mhm. Und dann war es konfirmiert.
Genau.
Wie ging denn das Leben des Peter weiter?
Das ging relativ unspektakulär weiter. Ich bin öter geworden natürlich, wie jeder.
Ja, wenn man so sagt, ich gehe in geistlichen Diensten, heißt es ja, dass ich mir zumindest mal überlegen muss, wie könnte der aussehen?
Genau. Ich habe dann in der Gemeinde zum Mitarbeiten begonnen, im Kinderbereich und wo es halt so notwendig war, also jeden Bereich in der Gemeinde. Und das war einmal mehr, einmal weniger. Dann ist das Berufsleben gestartet. Mit 16 habe ich dann eine kaufmännische Lehre begonnen. Und ich kann mich noch gut erinnern, am ersten Tag meiner kaufmännischen Lehre habe ich Auslagen putzen müssen. So große Fensterscheiben und Abstauben im Möbelhaus. Und damals haben wir gesagt, na, das kann es nicht sein. Also wenn ich das in den Rest meines Lebens tun muss, da versauere, das passiert sicher nicht, sondern da habe ich betet in der Möbelhalle und habe gesagt, Jesus, du, ich gehe in geistlichen Dienst und du wirst alles vorbereiten, wann das dann da vorbei ist. Und so war es nachher noch später.
Also die Ausbildung dauert 3 Jahre?
3 Jahre, genau.
Ja. Und dann die Freude, dass es endlich vorbei war.
Genau.
Und dann kam der geistliche Dienst.
Auch nicht, ne? Also der geistliche Dienst, der war immer da. Ich habe das immer irgendwie ausgeübt, aber nie unbedingt vollzeitlich, sondern einfach ins Leben integriert.
Das wollte ich jetzt gerade nachfragen. Und zwar, geistlicher Dienst heißt ja nicht nur, ich studiere jetzt Theologie oder genau. Irgendwas, sondern der geistliche Dienst könnte man ja, losgelöst von Theologiestudium oder
richtig.
Bibelschule oder was es gibt, im Alltag umsetzen.
Genau. Ich bin dann mit 18 halt zum Militär müssen. Das war der nächste so größere Abschnitt und das war 8 Monate Grundwehrdienst, 2 Monate relativ harte Grundausbildung und dann war ich so in der Wache eingeteilt. Es war ein super Erlebnis auch. Da war ich in einem Nachtdienst, ich weiß nicht, ob das Samstag, Sonntag war, es war immer so 24 Stunden Rädchen und da war eine professorische Wachkammer, das waren 1,5 Quadratmeter mit einem Tisch. Und da bin ich drinnen gesessen. Und mitten in der Nacht kommt die Militärpolizei, um zu kontrollieren, ob man seine Aufgaben aktiv
wahrnimmt. Ob man schläft.
Genau, ob man schläft.
Mhm.
Und dann sind auf meinem Tisch 3 verschiedene Bibeln gelegen. Und dann haben sie gesagt, nein, das gibt's nicht, was ich mit diesem Zeug da tue. Dann habe ich gesagt, ja, Bibel lesen. Nein, das glauben sie nicht. Nachher haben sie das Kämmerchen übergedreht und Porno-Zeitschriften gesucht, weil das war halt damals üblich.
Ja, klar.
Dass die
logisch.
So Literatur suchen. Nachher waren sie komplett erschüttert, weil sie sowas nicht finden, sondern Bibeln. Die hat uns von dem Zeitpunkt immer Ruhe gehabt vor den Herrn. Die haben sich dann einmal interessiert für mich. Andere Aufgaben wahrgenommen. Und beim Militär habe ich am das warte nochmal, viel studiert, viel Bibel gelesen, Zeit mit Jesus verbracht, weil in der Nacht hat man Zeit gehabt, da habe ich nicht schlafen dürfen und fertig, das war eine segensreiche Zeit. Dann bin ich wieder retour in den Betrieb gekommen, wo ich gelernt habe. Und dann war die Zeit da, dass ich Bibelschule gehe. Dann heute ist mein
auf Bibelschule?
Bibelschule. Mhm. Schloss Klaus. Fackelträger. Das war für mich klar, das habe ich als Konfirmand auf der Rüstzeit auf Schloss Klaus schon entschieden, dass ich, dass ich irgendwann dort sein werde. Mhm. Ins Ausland wollte ich nicht gehen, sondern in Österreich bleiben. Ich bin so ein Mensch, der gerne in Österreich ist. Und dort hat es mir gut gefallen. Dann habe ich das dem Chef gesagt, der hat überhaupt keine Freude gehabt, dass ich das mache, aber er hat mir damals 2000 Schilling gegeben. Ja, genau, das war viel Geld damals. Mhm. Und er hat gesagt, das brauche ich jetzt sicher in der Zeit und er gibt mir das wieder. Und nach der Zeit kann ich wieder zurückkommen in die Firma.
Ach.
Ja.
Das ist ja cool.
Ja, es war echt schön.
Hast du es genommen?
Ja, habe ich genommen. Und war ein Riesengeschenk eigentlich. Mhm. Mhm. Und dann waren wir auf Bibelschule.
Und dann ging es so richtig ab. Hat das gut getan?
Das war eine total segensreiche Zeit.
Die geht 12 Monate, gell?
Nein, die war kurze 6 Monate.
6 Monate. Mhm,
mhm. Genau. Das war so eine intensive Zeit der Gemeinschaft, des Erlebens, des Miteinanders, so verschiedenen. Waren halt natürlich viele Deutsche, ist eh klar. Ein paar Österreicher, Amerikaner war, glaube ich, ja, genau.
Dein Chef wusste, dass du auf so eine Bibelschule gehst.
Genau.
Hat er auch mitgekriegt, der Peter ist ein gläubiger Mensch.
Ja, das hat er gewusst, ja, genau. Mhm. Und das hat er in dem Sinn geschätzt, weil er gewusst hat, okay, ich mache bei den Stunden nichts, was nicht korrekt ist, bei den Arbeitsleistungen und so weiter. Und man hat einen normalen Umgang miteinander.
Du bist ja, wenn man das so hört, ich höre das jetzt zum ersten Mal auch, hört sich das an wie permanent on fire.
Schon, ja, also Schlaftablettenbetrieb kenne ich nicht. Mhm. Ja.
Und auch der Glaube, der ist immer gewachsen und nicht eingegangen.
Nein. Die Bibelschulzeit war parallel zu dem, wo mich dann die Gemeinde berufen hat in den Predigtdienst.
Deine Kirchengemeinde?
Genau, das war 99, 2000. Also seitdem bin ich quasi im Dienst. Und seitdem steige ich immer wieder auf Kanzeln rauf und runter.
Warum machst du das? Außer, dass du mit 6 wusstest, du gehst in den geistlichen Dienst. Geistlicher Dienst ist ja dann wahrscheinlich auch Verkündigung, oder?
Ja, genau, Predigt. Genau.
Predigtdienst.
Weil es eigentlich nichts Schöneres gibt, als wie Gottes große Taten zu verkündigen, was er für uns tut, wie er mit uns umgeht, wie er mit uns durch das Leben geht. Und wenn man das so in der Predigt weitergeben kann, das ist irrsinnig schön.
Predigt könnte aber ja auch heißen Theorie.
Theorie, ja.
Na, aber die Praxis macht sie aus.
Genau, das Leben natürlich in Konsequenz und das, wie man den Inhalt des Wortes der Bibel füllt mit Leben.
Ja.
Weil ich kann jetzt predigen, dass das zum Einschlafen ist, oder ich kann predigen, dass ich die Menschen ein Stück weit abhole, einer begegne, mich nicht erhebe über andere, sondern mitten reinstelle als Mensch, der fällt, der aufsteht, der weitergeht, der Hilfe braucht, der präsent ist und der einfach Menschen begegnet.
Wie erfährst du Jesus in deinem Alltag? Hast du da konkrete Beispiele?
Ja, also das Schönste ist eigentlich das Gebet und das Lesen im Wort und dann das Schauen, was er dann tut oder draus macht, wo man immer wieder staunt, wie er so detailverliebt mir begegnet und sagt, okay, jetzt hast du was gebetet, viel vergisst man ja, was man betet, und dann denkt man, Gott erfüllt keine Gebete, aber so ist es nicht. Mhm. Ja, dann begonnen mir das zu notieren, was ich bete, dass ich weiß, was erfüllt ist. Und man staunt dann, was wirklich unter den Strich rauskommt, was er schenkt.
Ja. Bist du bekannt geschätzt oder auch leicht umlächelt? Der fromme Peter.
Das war unterschiedlich. In dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, war ich natürlich der totale Exot. Da, ich habe in einer klassischen Blasmusikkapelle mitgespielt, habe dort keinen Alkohol getrunken, wo andere ein bisschen mehr getrunken haben oder ein bisschen sehr viel getrunken haben. Das habe ich immer gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich meine, ich lehne Alkohol nicht ab. Wenn wer ein Bier trinkt, ist das gut. Ich trinke jetzt auch Bier, aber bewusst dort nicht. Und da war man natürlich der Exot. Aber jetzt inzwischen bin ich dort recht gern gesehen im Ort, bei Beerdigungen, die zu halten sind oder so.
Hast du als Trauerredner gefragt?
Ja, genau. Da hat man immer wieder seine Aufgaben zum Wahrnehmen. Und da kommt man, ist man gern gesehen und kommt man gern zurück. Und da sind, ist die Kirche relativ gut gefüllt immer.
Wenn du kommst?
Ja, genau.
Weil du auch alltagstauglich predigst?
Ja, ich denke schon.
Ich meine, du lebst ja deinen Alltag. Du bist ja jetzt nicht kein Vollzeitpfarrer, ja, der die ganzen Dienste on top noch hat.
Genau.
Neben der Vorbereitung meine ich jetzt, sondern du bist du heute noch im Möbelgeschäft, oder?
Nein. Also ich mache ganz was anderes eigentlich jetzt. Eine Landwirtschaft einerseits, eine kleine, wo wir alles so rund ums Huhn machen, von Hühnerseminaren und so. Dann habe ich also eine kleine überkonfessionelle Gemeinde bei mir am Hof, wo wir uns jeden Sonntag versammeln und miteinander Gottesdienst feiern. Und in der evangelischen Kirche bin ich auch tätig.
Hast sonst auch noch Zeit für was anderes?
Ja, schon, ja. Und was noch ein großes Thema ist, ist, also ich arbeite mit oder für eine Bestattung und da mache ich sehr viel Urnenbeisetzungen und alles so rund um das, was dem Tod betrifft, aber natürlich ins Leben wieder kommt, in der Begegnung mit Menschen.
Und da frage ich mich, ob das nicht ein Element ist. Mhm. Du wirst ja dann auch mal erzählen, wie der Trecker kaputt ging und du
genau
zu Gott geschrien hast oder solche Dinge.
Genau, ja. Oder wenn ich mir beim Bauen von irgendwelchen Stellen in den Finger bohrt habe und nachher aufgeschrien habe und mich geärgert habe und dann wieder, letztendlich kann man wieder über sich selbst lachen, weil es ist eh sehr viel relativ. Aber man baut das natürlich ein, das Alltagsleben in das Leben, wie man mit Jesus unterwegs ist.
Kaffeemaschine.
Genau.
Die brauchen wir. Das zum Thema. Man baut es ein, wenn man mit Jesus unterwegs ist, wenn die Maschine mal ausgeht.
Genau.
Was machst du dann? Deine Glaubensmaschine?
Naja, wenn die Glaubensmaschine ausgeht, dann muss man Ruhe suchen. Dann muss man einmal einfach den Rückzug antreten und dann sagen, ja, jetzt ist einmal Stopp, jetzt ruht man mal, jetzt schaut man mal auf sich, auf den Herrn und versucht einfach im Wald zu gehen einmal, ganz einfach. Mal Vogelstimmen zu lauschen oder bewusst eine Blume anzuschauen. Einfach so banale Dinge, die man in der Schöpfung entdeckt und dann schöpft man wieder Energie sozusagen und die Maschine ausgeht.
Springt deine Maschine dann an oder stottert die dann auch mal eine Zeit lang?
Nein, also ich habe noch in meiner Dienstzeit 1999, wo ich aktivst bin, habe ich noch keinen Tag gehabt, wo ich gesagt habe, okay, das wäre jetzt eine blöde Entscheidung gewesen. Oder mir macht es keinen Spaß nicht. Das hat es nie gegeben. Und das ist, der geistliche Dienst ist immer sehr leicht von der Hand gegangen. Mhm. Weil das einfach ein Herzensbedürfnis ist. Wenn ich vielleicht auf einer Lohnliste stehen würde und muss, wäre es vielleicht eine Spur anders. Vielleicht, ich weiß nicht.
Das ist Theorie, genau.
Theorie, genau.
Das ist sehr beeindruckend, Peter. Hast du dir auch mal überlegt, warum Jesus gerade dich zu diesen Aufgaben herausgefordert hat?
Ich glaube, er hat viel Humor und er hält sehr viel aus, mehr als wir uns denken. Und er kann so viele Menschen brauchen in seiner Welt, wo man nur staunt. Und das macht ja die Buntheit der Gemeinde Jesu aus. Und man sagt, okay, die sind alle so verschieden, aber er braucht trotzdem Menschen an unterschiedlichen Orten für unterschiedliche Umstände, um zu verbinden, zu fordern, zu fördern, freizusetzen. Und warum er mich braucht? Also ich glaube, dass er Humor hat.
Bist du ein humorvoller Mensch?
Meistens schon, ja.
Ah, okay. Mhm. Ja, das ist ja so wichtig.
Ne? Ja.
Es ist ja nicht immer alles bierernst.
Yes.
Die Schönheit des Glaubens, so wie du das gesagt hast, du guckst die Blume an und schöpfst wieder neue Kraft, weil das ja eine fantastische Schöpfung ist.
Ja, es ist irre schön. Man braucht nur rausgehen oft oder mal einfach spazieren.
Wenn du hast jetzt einen Betrieb, ne? Du predigst, du kommst mit unterschiedlichen Menschen zusammen. Du bist vielleicht noch in der Blaskapelle oder auch nicht?
Ja, jetzt nicht mehr. Ne?
Nicht mehr, okay. Mhm. Da ist man ja nicht nur mit Schönem konfrontiert.
Genau.
Wie gehst du damit um, wenn du mit Schwerem konfrontiert bist? Jetzt nicht als Trauerredner, das ist ja eine ganz andere Spezialität, sage ich jetzt mal,
genau.
Sondern das dein Leben betrifft, die Trauer.
Man begegnet vielen Menschen, wo was irrsinniges Leid tragen natürlich. Und was heißt durch Krankheit oder durch Verlust, Trennung oder die unterschiedlichsten Umstände. Und ich denke mir für mich immer wieder, ich höre mir das an, ich versuche mich da reinzufühlen, aber man muss sich ein Stück weit abgrenzen. Weil ich bin nicht das Weltrettungsinstitut, sondern Jesus ist der Retter und der schafft dann auch die nötige Distanz und gleichzeitig die unmittelbare Nähe. Also das sowohl als auch, glaube ich.
Es ist aber ein ganz großes Plus, dass dir das gelingt.
Also ich kann auch seelsorgerlichen Gesprächen, die wirklich manchmal schier sind, versteht man das?
Schier heißt herausfordernd.
Nicht schön, ja.
Okay.
Für Deutsche. Genau. Also die wirklich schwierig sind, höre ich mir das an und nachher versuche ich immer einen positiven Abschluss zu machen.
Im Gespräch dann?
Im Gespräch.
Ja.
Und dann merkt man, dann löst sie wieder was. Und dann geht man aus der Situation raus, dann gehe ich meistens kurz spazieren oder an frische Luft, atme mal durch und leg das am Kreuz so, weil ich kann es ja nicht tragen, das kann ja nur er.
Du, das ist aber ein großes Vorrecht, dass es bei dir so gelingt, ne? Also, man trifft ja auch andere Leute,
ja.
Ne? Die sich schwer tun mit dem, was sie gerade gehört haben. Offensichtlich läuft das bei dir völlig anders, ne? Du gibst das ab und dann ist weg.
Ja, das auch gerade in der Konfrontation mit Tod, man sieht da natürlich irrsinnig viel. Man sieht die Angehörigen, wie die leiden. Man sieht den Toten, wie der ausschaut, wie es dem vielleicht gegangen ist. Das totale Spannungsfeld, aber total wertvoll in der Begegnung.
Und mit den Erlebnissen gehst du dann wieder auf die Kanzel.
Genau.
Und sprichst drüber.
Genau.
Dann hat es natürlich eine ganz andere Tiefe, als wenn man nur, sag ich mal, theoretisch irgendwelche Texte vorliest.
Genau.
Würdest du sagen, dass der Glaube absolut lebenstauglich ist?
Absolut. Also ich versuche in die Predigten, was ich halt, immer mich mit reinzunehmen. Weil der predigt, sollte letztendlich sich selbst da anpredigen. Nicht nur das Publikum betreuen und geistlich betatscheln, sondern sich selbst da reinstellen. Auch als Zuschauer. Weil ich muss mir selbst zuhören können. Weil wenn ich was sage, was jetzt nicht passt oder nicht stimmt, dann lüge ich mir ja selber an. Und das geht ja letztendlich
gar nicht. Nein, das geht nicht.
Und so predige ich mich selber ja. Dann nehme ich mich als Beispiel her, nachher kann ich die Gemeinde mit einbinden.
Ja, und vor allem, du bist ja bekannt.
Ja.
Wenn du hier irgendwas predigst und nachher sagen die Leute, pass mal auf, Bursche, dein Alltag sieht aber auch anders aus.
Ja, sicher.
Das wäre ja ein Eigentor.
Das wäre ungünstig, ja.
Ja, also für dich und auch für deine Verkündigung.
Genau. Und man darf ja auch selbst schwach sein. Man muss ja nicht der geistliche Rambo sein oder Superman, sondern man darf ja Mensch sein. Im gesamten Sinn.
Das darf man, ja.
Weil sonst wirst du fertig.
Vielen Dank, Peter. Haben wir noch was vergessen?
Keine Ahnung.
Ich finde es super. Man kann dir sehr gut zuhören. Wer ist Gott für dich, Peter?
Der liebende, gegenüberseiende, Mensch gewordene Jesus.
Boah. Das kannst du drucken, ne? Ja, ich sagen. Ja. Ja, die kannst du absolut. Danke. Darf ich dir noch meine vier Schlussfragen?
Bitte.
Entgegenschleudern. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Und wenn ja, welches?
Ja, das habe ich mit.
Zeig mal.
Das da. Von Hans-Peter Reuer.
Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Aber er war, ne, der war nicht Fackelträger, sondern Fackelträger, doch, ne?
Fackelträger.
Joyce Klaus ist.
Er war Dauernhof Schladming.
Ja.
Genau. Und er hat mich sehr positiv geprägt, also persönlich gekannt und geschätzt. Und das Buch, das habe ich mehrmals in der Arbeit gehabt, als Hörbuch und in Printform.
Danke. Die zweite Frage, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor 5 Jahren? 5 Jahre ist gut?
Machen wir 5 Jahre. Ist gut. Zu Aufgaben, die mir aufgebrummt werden.
Ah ja, aber das, du hast ja schon welche, ne? Also Gemeinderat, was haben wir gesagt, Bauer,
ja.
Trauerredner, Prediger.
Ja, ich habe mich mit meinem 40. Geburtstag, das ist jetzt ein bisschen mehr wie 5 Jahre her, entschieden, alles direkt und ziemlich ungefiltert zu sagen. Da haben wir eine Geburtstagsfeier organisiert, eine relativ große. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt gibt es eine Neuerung. Ab jetzt wird alles direkt gesagt, weil ich vorher ein bisschen dezenter war. Jetzt sagen wir alles gleich direkt raus. Ja oder nein. Oder so ist es nicht. Für mich halt, also nicht jetzt den anderen verletzend gegenüber, das versuche ich nicht natürlich. Aber einfach ganz klar und deutlich Nein zu sagen oder Ja zu sagen. Ungefiltert, fertig.
Und wie sind deine Erfahrungen?
Gut. Also für mich ist es leichter, weil ich kann alles sofort sagen, okay, das ist jetzt so, das ist für mich nicht so. Ah. Ich kann das einordnen und die anderen kennen sie direkt aus, also die wissen, wie sie dran sind. Das ist so eine österreichische Mentalität, man sagt, schauen wir mal. Aber das schauen wir mal mag ich gar nicht, sondern einfach ja oder nein, packen wir es an oder packen wir es nicht an.
Ja, das ist nicht nur österreichisch, das schauen wir mal, du weißt ganz genau, da passiert gar nichts.
Ja, genau.
Ja. Mhm. Cool. Dritte Frage, und die hängt dann ganz eng zusammen mit der zweiten. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in diesen letzten 5 Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert oder sogar erleichtert?
Das Konsequente in der Früh aufstehen und das Begegnen im Wort, das Lesen des Wortes.
Bibel.
Ja, genau, in der Früh gleich.
Was ist in der Früh? 4, 5, 6?
Naja, 7? 5:30 meistens.
Das ist bald.
Ja.
5:30.
Genau, und da eintauchen in das, was einem begegnet, und dann diesen Aufschreiben von Notizen und so, einfach ein Satz, was aus dem Herzen kommt, ja, so ein 5-Jahres-Kalender,
ja.
Da sind 5 Spalten, also wo man drunter schreiben kann, und da kann man jeden Tag, schreibe ich mir da ein Zitat sozusagen von mir rein. Das zeige ich fast niemandem, das nur für mich, und da schreibe ich einfach so einen kurzen Gedanken rein. Mhm. Und das hat sehr viel gebracht, weil das geht dann mit durch den Tag, wird schwanger im Tag.
Und guckst du auch manchmal in die Vergangenheit, was du da aufgeschrieben hast?
Ja, schon.
Mhm. Und bist immer wieder erstaunt, was da aus deinem Kopf rauskam, oder?
Ja, manchmal wundert man sich, was da drinnen ist.
Das schau her. Das habe ich geschrieben, gell?
Ja,
so.
Genau.
Ja.
Mhm.
Cool. Letzte Frage, Peter. Plakat. Beliebiger Ort, Plakat. Und du darfst sagen, das bleibt jetzt 2 Wochen drauf. Was wäre das?
Ganz einfach, das da. Jesus.
Ich danke dir. Sehr cool.
Gern.
Hat mich sehr gefreut, Peter. Wie sage ich immer nach dem Film, nicht zu viel versprochen, oder? Das ist einfach herzlich. Mir geht bei solchen Stories das Herz auf, ehrlich. Es ist das Leben. Es ist das Leben, das wir oft aus den Augen verlieren im Durcheinander dieses, was will ich, was träume ich, was muss ich. Lasst uns ins Leben Jesus reinnehmen, ihn bezeugen, mit ihm leben, ihn bekennen. In diesem Sinn, in 2 Wochen kommt die nächste Story. Mein Vorteil ist, ich weiß schon, was kommt. Wieder klare Aussage und ich freue mich schon drauf. Mit euch in 2 Wochen, nächste Superfromme Folge. Bis dahin, bleibt oder werdet superfromm. Macht's gut. Tschüss.